Hallo und guten Abend. Schön, dass Sie da sind bei unserem mittlerweile schon fünften Abend unserer Jesuswoche. Heute zu dem Thema Gott, der Gepäckträger.
Sie sind da, wir sind da und ganz viele, die Sie hier nicht sehen können, das Technikteam da hinten, die Kameramänner und auch ganz viele, die mitbeten.
Ja, die Beter, die für den Abend beten, nicht nur, dass alles gelingt und klappt, sondern vor allem dafür, dass Jesus bei ihnen ankommt, im Wohnzimmer und ganz besonders in ihrem Leben.
Ich möchte jetzt noch gern für den Abend beten. Herr Jesus, ich danke dir für den Abend heute und ich danke dir, dass du wieder dabei bist, dass du da bist. Und Herr, ich danke dir für jeden, der gerade zuschaut und ich danke dir, dass du uns liebst, dass du jeden erreichen möchtest und das auch heute Abend tun möchtest. Und ich lade dich ein, sei du da und Herr, ich möchte einfach den Abend hinlegen. Ich möchte dir sagen, dass wir es für dich tun und dass wir dich einfach lieben und möchten, dass ja all diejenigen, die zuschauen, dich auch kennenlernen. Amen.
Amen.
Ja, unser Interviewgast ist auch schon da. Gott, der Gepäckträger. Das ist ja unser Thema heute. Und als du das gehört hast, hast du gesagt, ja, das passt wunderbar. Ich fühle mich total getragen.
Und wir freuen uns total, dass Helmut Piston heute unser Interviewpartner ist. Schön, dass du da bist. Es ist echt immer ganz besonders, hier jemanden sitzen zu haben, der in sein Leben blicken lässt. Und heute bist du das. Wir freuen uns. Und ich glaube, dass sich so ein paar Karlsbader jetzt auch an ihren Wochenendeinkauf erinnern. Heute Morgen bei Edeka. Hat ja was mit dir zu tun.
Helmut, bis zu deinem 40. Lebensjahr hast du ja eine beeindruckende Karriere gemacht. Du hast 13 Läden hier aufgebaut, bist bei Spar an die Spitze aufgestiegen, warst mitverantwortlich für über 7000 Läden und die ganzen Mitarbeiter. Und in der Zeit bist du auch viel gereist. Ich glaube, ein halbes Jahr hast du in Hamburg verbracht, hast du erzählt. Mhm. Hast einen sehr exklusiven Lebensstil geführt, gelebt auch. Und das hast du, deine Einstellung von damals hast du in der Vorbereitung so beschrieben, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Ja, also heute schüttelst du natürlich den Kopf darüber. Ja,
aber genau. Gleichzeitig warst du dabei, ganz offen gesagt, deine Familie zu verlieren, weil du ja sehr viel weg warst von zu Hause. Und dann gab es eine Wende in deinem Leben. Was ist da passiert?
Meine Tante hat gefühlt 100-mal probiert, mich einzuladen zu einer christlichen Veranstaltung. Es ist ihr nie gelungen, bis auf das eine Mal. Sie hat Tickets besorgt für Bad Liebenzell. Dort war eine Veranstaltung für christliche Geschäftsleute. Dann habe ich gedacht, naja, das sind artgleiche Menschen. Da kann ich gerne hingehen. Bin dann hingegangen, war überrascht. Meine Tante hatte 2 Tickets reserviert. Also eine für sich, sie wollte sicher gehen, dass ich dort auch hingehe und nicht irgendeine Ausrede finde, um dort nicht hinzugehen. So gegen Mittag war eine schöne Veranstaltung, sehr interessante Leute. Und gegen Mittag kam dann ein Schweizer Pastor mit einer tiefen, ruhigen Stimme ans Mikrofon, hat gesprochen. Und irgendwann gegen Abend kam ein Aufruf mit Jesaja 53, Vers 5, das Leben Jesus zu übergeben. Ich bin da wirklich nicht bewusst vorgegangen, sondern heute weiß ich, getrieben vom Heiligen Geist vorzugehen und das Leben dort Jesus zu übergeben. Mhm. Als ich dann heimgefahren bin, habe ich gedacht, na, was hast du der hier angetan. Und im Geschäftsleben ist man ja auch mit der Wahrheit nicht unbedingt so hundertprozentig im Reinen. Ja, und ich wusste, Wahrheit wird für die Zukunft mein Thema sein. Mhm. Und zwar nicht nur Mitarbeitern gegenüber, sondern auch in der Steuererklärung. Mhm.
Das war sozusagen wie so eine Art erster Teil, weil nur wenige Jahre später bist du nach Hamburg, diesmal nicht aus beruflichen Gründen, du warst da ja sehr oft, sondern dich hat da auch wieder ein Pfarrer mitgenommen zu einem christlichen Kongress von Willow Creek, wem das was sagt. Und ich fand es ganz interessant, das war der Ort deiner Karriere, da warst du so oft aus beruflichen Gründen und dann bist du dort und Gott spricht total klar in dein Leben und da gab es auch nochmal eine richtig krasse Wende.
Ja, der Ich habe bei dem Pfarrer einfach Ja gesagt, weil ich gedacht habe, naja, CCH in Hamburg, meine Welt, ja. Wenn es langweilig wird, kann ich geschäftlich tätig sein. Aber die Veranstaltung war unheimlich interessant, wunderbare Lieder, wunderbare Beiträge. Und am dritten Tag war Ken dran. Ken hat seine persönliche Geschichte erzählt. Er war im Hotel in Tokio und Gott hat ihn dort angesprochen, ja, sein Leben zu ändern und in Willow Creek einzutreten und dort die Finanzen zu machen. Dieser Beitrag hat mich so sehr berührt, dass ich die beiden Pastoren, die dabei waren, haben gesagt, ich hätte fast eine Stunde geweint. Hat mich so sehr berührt, dass mir einfach klar wurde, ich muss mein Leben ändern. Ich muss die Karriere opfern und muss zurückkehren zu meiner Familie, die ich fast verloren hatte.
Und das hast du auch gleich dann abends, hast du, glaube ich, erzählt, gemacht, ne?
Ja, Jesus hat es natürlich wunderbar geleitet. Samstags mittags war die Veranstaltung Willow Creek in Hamburg zu Ende. Samstags abends begann meine Delegiertentagung in Berlin. Und dort habe ich dann spontan auch meinen Rücktritt erklärt. Ich war dann noch sieben Monate zum Übergang an den Nächsten im Grunde dort. Aber ich habe meinen Rücktritt erklärt. Und 7 Monate später bin ich dann verabschiedet worden in Paris und durfte als erster Deutscher vor Intermarché in Paris reden. Und hinterher kam dann ein Angebot, was 3-mal so hoch war, letztendlich wie das, was ich vorher bekommen habe für meine Arbeit mit vielen anderen Dingen. Und ich war natürlich geschwind versucht, darüber nachzudenken, weil es ist natürlich schön, in der Fußballweltmeisterschaft als Ehrengast nach Los Angeles zu fliegen, all diese Annehmlichkeit, immer in der ersten Reihe zu sitzen. Aber ich habe dann, meine Frau war mit dabei, wir haben dann strikt Nein gesagt, Angebot abgelehnt und auf unserem Weg geblieben.
Ja, immer wieder, du hast es ja gerade gesagt, hat Gott schon ein geniales Timing, ja, wenn du dann mittags irgendwie bei Willow Creek bist und abends dann so diese Entscheidung treffen musst. Und das hast du auch gemerkt und dass Gott dich einfach und deine Frau führt. Und so war das auch, als deine Frau sich für Jesus entschieden hat. Das war kurz bevor du das getan hast und du wusstest gar nichts davon. Und letztendlich hat euer Glaube euch dann auch wieder als Ehepaar zusammengebracht.
Aber du hast auch erfahren, dass Christsein nicht bedeutet, frei zu sein von Herausforderungen und Schwierigkeiten.
Ja, ich hatte versäumt, die Minderbeteiligung der Sparhandels AG an meiner Firma zu kündigen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass diese Firma, für die ich im Grunde Millionen verdient habe, mich in der Art und Weise betrügt. Plötzlich war ich eigentlich 3,5 Jahre Konkurs. Die Sparhandels AG hat fast 3 Millionen mir in Rechnung gestellt und ich konnte nicht beweisen, dass es mich nicht betrifft. Ich war sehr verzweifelt. In der Zeit Jesus sehr nahe kennengelernt. Bin um 4 Uhr in der Frühe aufgestanden, habe die Bibel aufgeschlagen, ohne Konzept. Und ich habe immer Kraft für diesen einen Tag auch bekommen. Und was unwahrscheinlich war, ich hatte immer genug Geld, um meine Mitarbeiter zu bezahlen und auch meine Rechnungen zu bezahlen. Ich wusste im Vorfeld nicht wie, aber es hat irgendwie immer gereicht.
Toll. Ich Eine Frage, die du vielleicht ganz kurz beantworten kannst, die möchte ich unbedingt stellen. Rückblickend gesagt, gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, ich möchte zurück zu diesen ersten 40 Jahren? Du hast mal gesagt, das war so das erste Leben, danach das zweite, nach deiner Entscheidung für Jesus?
Nee, das war nie die Frage. Und ich bin ja auch nicht bescheuert und würde wirklich zurückgehen. Ich habe in Jesus jemanden, der immer Zeit für mich hat, dem ich alles, was mich bewegt, kann ich vor ihn bringen. Alle schwierigen Sitzungen, alle Verhandlungen, alle geschäftlichen Entscheidungen, alle Dinge kann ich mit ihm in Verbindung bringen. Und er hat immer Zeit für mich und er ist immer für mich da. Und außerdem ist er für mich der geniale Manager. Das Erste, was er getan hat, er hat sich im Grunde in einem Arbeitskreis die Jünger gesucht, hat aus den 12 drei wieder ausgesucht, hat dann 70 Leute weggeschickt, um Wort Gottes zu verbreiten. Also ich kann persönlich von Jesus, auch geschäftlich, nur lernen. Deshalb haben wir, meine Frau und ich, in der schwierigen Zeit auch unsere Geschäfte Jesus übergeben. Ja, es lebt sich sehr viel leichter, es handelt sich sehr viel leichter. Er hat die Hand über uns und behütet uns auf allen unseren Wegen.
Ja. Und das war jetzt nur so ein ganz kleiner Teil dessen, was du schon erlebt hast und immer noch dabei bist, mit Jesus zu erleben. Ich habe schon mal gesagt, ich wiederhole mich, du solltest ein Buch schreiben. Aber wer weiß, vielleicht lesen wir das irgendwann mal. Und auch nur ein kleiner Teil dessen, wofür du dich engagierst. Die Wegführungen auch zu deiner Stiftung zum Beispiel. Das würde leider jetzt den Rahmen sprengen. Aber wir sagen vielen Dank.
Ja, man könnte blass werden bei dem, was du alles machst. Aber das ist ja nicht recht. Im Vorgespräch hast du ganz klar gesagt, ich könnte das alles nicht. Das bin nicht ich. Ich bin getragen von Jesus und er macht alles. Helmut, vielen Dank dir.
Dankeschön.
Gerne.
Im Theaterstück jetzt geht es auch um eine Entscheidung und um ganz falsche Vorstellungen.
Robert! Robert! Bist du da? Ach du liebe Zeit, wie sieht es denn hier aus? Elisabeth!
Tina, hast du mich jetzt aber erschreckt?
Sag mal, was machst du denn hier?
Ich durchsuche das Büro meines Ehemannes. Oder hast du eine bessere Idee, wie man das hier nennen könnte?
Und was suchst du, wenn ich fragen darf?
Nach irgendeinem Hinweis, einem Namen, einer Telefonnummer, einer Adresse, einer Streichholzschachtel.
Ach, du hast zu viel Miss Marple geschaut.
Ich brauche keine Fernsehkrimis, um zu wissen, dass mein Mann ein Verhältnis hat.
Dein Mann Robert? Ein Verhältnis mit einer anderen Frau?
Nein, mit einem Orang-Utan.
Wir reden vom gleichen Mann, Robert, dein Ehemann.
Weißt du, was er letzte Woche gemacht hat? Er war Drachenfliegen.
Ja, und?
Und vor 2 Wochen war er Fallschirmspringen.
Schön für ihn.
In den letzten 6 Monaten ist Robert nicht nur Autorennen gefahren, er war Bergsteigen, Skifahren, beim Wildwasser-Rafting und beim Bungee-Jumping.
Robert?
In den letzten 10 Jahren unserer Ehe konnte ich schon froh sein, wenn ich ihn zu einer Party Minigolf überreden konnte.
Na ja, vielleicht steckt er in den Midlife-Crisis. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass er ein Verhältnis hat.
Ich wollte es zuerst auch nicht glauben. Aber dann habe ich gestern das hier unter seiner wasserabweisenden Jacke gefunden.
Oho! Wow! Das sieht aber, glaube ich, wirklich nicht abweisend aus.
Verstehst du jetzt, was ich meine?
Oh ja, ich sehe so ziemlich alles.
Tina!
Na ja, also er ging in eines dieser Läden und hat es für dich gekauft.
Es ist für sie!
Wow, was das wohl kostet?
Tina, mein Mann hat ein Verhältnis mit einer anderen und ich will wissen, wer es ist.
Das ist bestimmt ein Missverständnis.
Wie verhält er sich denn im Büro?
Na ja, ganz normal, beziehungsweise er geht jeden Mittag in ein anderes Restaurant essen.
Ich wusste es.
Nein, wir alle vom Büro gehen immer mit ihm mit. Aber hast du schon mal in seinem Terminkalender nachgeschaut?
Gute Idee. Der muss doch hier... Oh, ich kann das nicht. Schau du mal rein.
Gerne. Ein Moment. Ein Selbstverteidigungskurs, ein Konzert, ein Bundesligaspiel, wow, ein Meeting. Ganz schön aktiv, dein Mann. Nächste Woche geht er tauchen. Dann hat er einen Arzttermin und dann ist Tag X und dann ist nichts mehr.
Wie? Überhaupt nichts mehr?
Naja, Tag X ist nächste Woche Mittwoch und dann kein Konzert, kein Meeting, kein Selbstverteidigungskurs, gar nichts mehr.
Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich?
Na ja, doch.
Was denkst du? Was heißt das, Tag X?
Na ja, vielleicht ist es ein wichtiges Meeting. Oder die Operation seiner X-Beine.
X-Beine?
Na ja, Xenia.
Xantippe!
Ach nein, ich hab doch nur laut gedacht.
Okay, was sonst?
Naja, vielleicht ist er krank. Tag X, todkrank.
Du meinst
doch nicht,
dass...
Ach nein, er hat doch eine Gesundheit wie ein Pferd.
Ja, das stimmt allerdings. Was war noch mal der letzte Eintrag vor Tag X?
Ein Arzttermin.
Dann stimmt es also doch. Er wird sterben. Tina, er wird sterben. Oh, oh Gott sei Dank.
Elisabeth!
Ich meine, ich bin doch einfach nur froh, dass es kein Verhältnis ist. Wobei dann auch sein letztes Stündchen geschlagen hätte. Aber verstehst du denn nicht? Das erklärt doch alles. Warum er alle diese verrückten Sachen hier macht. Er will noch mal richtig Spaß haben. Noch mal alles rausholen, bevor er dann... Oh Gott... Oh, der Arme.
Na ja, was machen wir denn jetzt?
Ich weiß nicht, das Beste wird wahrscheinlich einfach sein. Wir machen keine große Sache draus und haben ihn einfach lieb.
Lieb.
Hallo, ihr zwei. Schaut mal. Ich habe diese fantastische Taucherausrüstung erstanden. Zum halben Preis sogar.
Oh, Robert! Robert! Ich liebe dich so sehr. Warum hast du denn nur nichts gesagt? Warum hast du alles für dich behalten?
Ja, ich wusste nicht, wie du darauf reagieren würdest.
Aber du weißt doch, dass ich immer zu dir halte, egal um was es geht.
Aber du hast doch jede Art von Wassersport.
Aber Robert, ich rede doch nicht vom Tauchen. Ja,
was und was von?
Ich rede von Tag X.
Tag X? Ihr habt's herausgefunden?
Robert, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es mir tut.
Ja, schon klar, aber jetzt versteht ihr doch auch, warum ich all diese ganzen Dinge gemacht habe. Weil wenn meine Entscheidung erstmal ansteht, ja, dann ist doch das Leben so gut wie vorbei. Siehst du, Tina, deswegen habe ich ihr nichts davon erzählt.
Hä? Welche Entscheidung? Du willst es doch wohl nicht selber machen?
Ja doch, natürlich.
Wie bitte? Hast du dann wenigstens den Rat von Experten eingeholt?
Klar, es muss sein.
Oh, Robert, ich werde dich echt vermissen.
Ja, sag mal, was ist denn eigentlich mit euch beiden los? Ihr tut ja gerade so, als ob ich sterben würde.
Wieso? Stirbst du denn nicht?
Nein.
Was heißt hier nein?
Ja, nein. Wie kommt ihr denn auf die Idee, dass ich sterben könnte?
Na da, in deinem Terminkalender. Nächsten Mittwoch ist Tag X.
Ja, schon, aber Tag X bedeutet nur, dass da eine Entscheidung ansteht.
Was denn für eine Entscheidung?
Na, die Entscheidung, Christ zu werden.
Du willst Christ werden?
Ja.
Und du stirbst nicht?
Nein.
Na, das ist ja mal eine schöne Bescherung. Bekehrung.
Ja, aber was soll dann diese ganzen abenteuerlichen Aktivitäten ständig sein?
Naja, ihr wisst doch, wie das ist mit dem Christsein, ne? Der harte, unbequeme Weg, das Nadelöhr, die Gebote, tu dies nicht, tu jenes nicht. Und da dachte ich mir, da musst du nochmal auf den Putz hauen, bevor die Entscheidung ansteht.
Kannst du mir dann auch verraten, was es hier mit auf sich hat?
Hm? Ja, klar. Das ist für nächstes Wochenende. Da habe ich uns ein lauschiges Zimmer im Maritim reserviert.
Oh. Oh, Robert, willst du damit sagen, nach Tag X dürfen wir nicht mehr?
Nein, nur noch zu Fortpflanzungszwecken.
Robert, bist du sicher, dass du das willst?
Elisabeth, es muss sein.
Na dann, lass uns diesen Tag wenigstens gemeinsam begehen.
Gemeinsam?
Naja, wenn sich schon einer von uns beiden elend fühlen muss, dann ist es doch besser, wenn wir uns gemeinsam elend fühlen.
Ja, und hast du dir das auch gut überlegt?
Ja.
Wirklich gut überlegt? Ja gut, dann lass uns noch gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Komm, auf, dann.
Robert, ich bin ganz deiner Meinung.
Ja, komm.
Ah, halt. Komm.
Am ersten Tag der neuen Woche, Ostersonntag, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus, Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Sie mögen zu Recht fragen, wie kommen die jetzt auf Ostern? Was hat das alles heute Abend mit Ostern zu tun? Und dann das Ganze noch unter dem Thema Jesus, Gott, der Gepäckträger. Und dann auch noch kombiniert mit dieser Frau, mit diesem Bericht von Maria aus Magdala. Und dann noch mit dem Interview des Geschäftsmann Helmut Piston und zum krönenden Abschluss dieser Theaterszene. Passt das? Klar passt das. Rhetorische Frage. Sonst hätten wir es ja nicht zusammengebaut. Geben Sie mir ein paar Minuten und dann wird das stimmig. Fangen wir mit Ostern an. Wir fangen mit Ostern an. Ostern, das ist gemeinsam mit Karfreitag das absolute Zentrum des christlichen Glaubens. Das ist die Mitte. Sie denken vielleicht Weihnachten. Weihnachten ist auch wichtig. Aber Weihnachten, da kommt Gott in Jesus Christus in die Welt. Das ist insofern nur deshalb so wichtig, weil es den Start anzeigt, damit wir endlich an dem Ereignis landen, damit wir endlich an Karfreitag und an Ostersonntag ankommen. Karfreitag, ganz klar, das ist der Tag, an dem Jesus Christus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. An dem er nicht nur einfach so gestorben ist, schon gar nicht irgendwie als ein Justizirrtum, schon gar nicht irgendwie dumm gelaufen, sondern ganz bewusst willentlich gestorben ist. Er hat es vielfach vorher angekündigt, dass dieses Sterben von seiner Seite aus bewusst gewollt ist. Er hat es einmal so gesagt, er, Jesus, ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld hinzugeben, als eine Bezahlung, für Menschen. Er ist gestorben, stellvertretend für Menschen, für die Schuld der Menschen, für die Trennung der Menschen, für das Gericht der Menschen, für den Tod, für den ewigen Tod, die ewige Trennung für Menschen. Dafür ist er gestorben. Das ist Karfreitag. Karfreitag ist das innere Geheimnis christlichen Glaubens, dass Gott in Jesus für die gesamte Sünde der Welt stirbt. Und Ostern? Und Ostern gehört ganz, ganz eng zusammen. Ostern ist die Unterschrift. Ostern ist die Bestätigung. Ostern ist das große Ja Gottes. Ostern ist der wichtige Notartermin. Ostern ist der Schlüssel, der jetzt das Schloss umdreht. Ostern ist, alle Ketten sind weg. Ostern ist, die Tür geht weit auf. Das ist jetzt Ostern. Also Karfreitag und Ostern, die gehören ganz, ganz, ganz eng zusammen. Mit dem Ostersonntag wird klar, jetzt haben wir den Sieger, jetzt haben wir den Herrn, jetzt haben wir den, der über Sünde, Tod und Teufel die absolute Herrschaft hat. Und damit sind wir schon beim Zweiten, damit sind wir schon beim Gepäckträger. Gott, Jesus, der Gepäckträger. Er trägt Lasten. Er trägt nicht nur Kleinkram. Er ist für sie nicht nur dafür da, ihre Handtasche zu tragen und ihr Smartphone, sondern er trägt Lasten. Und deswegen heute Abend wollen wir ihren Blick ein ganz klein wenig darauf richten, dass ihr Leben ja nicht nur mit Kleinigkeiten zu tun hat, nicht nur mit allen möglichen Randthemen, die im Moment natürlich wichtig sind, aber die im Gesamthorizont ihres Lebens eigentlich Marginalien sind. Sondern die richtig großen, dicken Hämmer, die zu jeder menschlichen Existenz dazugehören. Dazu zählt ganz schlicht und einfach, dass mit jedem Tag, den Sie leben und den ich lebe, unsere Biografie immer dicker wird, immer schwerer wird. Und nicht nur die tollen, schönen, super guten Erfahrungen unseres Lebens sich ansammeln, sondern es sammelt sich über die Jahre und Jahrzehnte auch ein Riesenpaket, eine Riesenlast an. An all den Dingen, die sie nicht mehr zurücknehmen können, die ich nicht mehr zurücknehmen kann. An all den Gedanken, an all diesen Wörtern, die sie und ich gesagt haben, an den vielen Taten und an den Taten, die wir nicht getan haben. Ich brauche das gar nicht mehr weiter ausmalen. Da haben sie ihr Gepäck und ich habe mein Gepäck. Und mit diesem Gepäck, das sie haben, gehen sie weiter, 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 weiter. Und die Bibel ist absolut davon überzeugt, dass sie und ich auf den großen Gerichtstermin zugehen. Das steht für sie fest. Das steht für jeden Menschen fest. Dass der lebendige Gott zu Gericht sitzen wird über ein jedes Menschenleben und sein Urteil sprechen wird. Denn alle Menschen, die sterben, sind es mehr nicht weg, nur weil sie gestorben sind. Alle Menschen aller Zeiten leben weiter in den Welten jenseits unserer kleinen irdischen Welt. Entweder in der Welt mit dem lebendigen Gott, wir nennen es Himmel, oder Welt der Trennung vom lebendigen Gott, wir nennen es Hölle. Tatsächlich, Himmel und Hölle, Gott, Teufel, das sind Realitäten. Das sind ganz andere Dimensionen, die heute Abend auch in unserem Abendprogramm in die Dimension hineinrutschen. Und dazu zählt eben dieses Riesenpaket meines Lebens. Dazu zählt auch die Angst, die ich habe, meine Existenzangst. Dazu zählt das bisschen Leben, ich versuche zusammenzuhalten. Und jetzt kommt hier der Gepäckträger. Jesus ist ja nicht nur für Kleinigkeiten zuständig. Jesus ist nicht nur für ihr tägliches Wohl zuständig. Jesus übernimmt nicht nur ihren Terminkalender und macht einen in ihrem Management. Das alles auch. Ich will das gar nicht geringschätzen. Aber er kümmert sich um die absoluten Hämmer. Er kümmert sich darum, wo sie die Ewigkeit verbringen. Er kümmert sich darum, wie sie an ihrem Gerichtstermin vorbeikommen. Er kümmert sich darum, wie sie mit den Altlasten ihrer Biografie klarkommen. Und deswegen haben wir für diesen Abend dieses starke Thema gewählt, dass Gott, dass Jesus mein Gepäckträger ist. Er nimmt den Glaubenden ihre Lasten, Tonnen von Lasten. Er lässt sie befreit gehen, dass die Ketten abfallen. Er nimmt ihnen den Gerichtstermin weg, weil er für dieses Gericht eingestanden ist. Er überwindet die Trennung, macht die Tür zum Vater ganz, ganz, ganz weit auf. Und was hat jetzt die Maria von Magdala damit zu tun? Gut, klar, die Frau gehört zum Ostersonntag, das ist schon mal klar. Aber was hat jetzt diese Frau, genau diese Frau damit zu tun? Wenn Sie im Neuen Testament nachschlagen, was über diese Frau da steht, dann würden Sie mit mir staunen. Maria von Magdala war eine Frau, die durch ihre Biografie unglaublich belastet war. Ihre geistige, seelische Dunkelheit, die war erdrückend. Sie hatte eine massive dämonische Belastung. Und sie kam zu Jesus Christus. Und Jesus Christus hat diese Frau befreit. Sie konnte aufatmen, sie konnte leben. Und selbstverständlich hat sie fortan ihr Leben geteilt, war bei den vielen, vielen Männern und Frauen mit dabei, die mit Jesus diesen 3 Jahren unterwegs waren. Sie war unendlich dankbar und glücklich, dass mit Jesus, der Messias, in ihr Leben hineingetreten war, dass Gott es hell gemacht hat, dass Gott sie entlastet hat, dass er ihr Gepäckträger geworden ist. Und dann passierte für das Leben dieser Frau etwas Erschütterndes, was sie einfach nicht verstehen konnte, dass dieser Jesus nach Jerusalem geht. Und sie konnte es nicht ändern, sie konnte nichts tun. Er ging in diesen Prozess hinein und sie hat das miterleben müssen, mit vielen, vielen miterleben müssen, wie sie Jesus verurteilt haben, wie sie ihn zum Tod verurteilt haben, zum Tod am Kreuz und wie sie ihn zusammengeschlagen haben und wie er sein Kreuz da hinausgetragen hat. Und es heißt in der Bibel, dass Maria von Magdala eine von denen war, die bis zum Schluss unterm Kreuz dabei gestanden ist, dieses ganze furchtbare Geschehen sich angeschaut hat. Und dann war Jesus tot. Und am Karfreitag, am frühen Abend, nahmen sie ihn runter und haben ihn dann begraben. Sie war ja froh, dass dann Freunde von Jesus kamen, Josef und Arimathea, ein weiterer, der freundlicherweise ganz schnell, man musste ja schnell handeln, sein Grab zur Verfügung gestellt hat. Maria beobachtet das alles. Die Frau war fix und fertig. Jesus, der sie befreit hatte von allen Belastungen, Jesus war tot. Ich weiß nicht, wie sie den Samstag überlebt hat, das wissen wir nicht. Aber sie hatte sich vorgenommen, spätestens am ersten Tag der Woche damals, also an unserem Sonntag, am ersten Tag der Woche, da gehe ich mit anderen noch einmal zum Grab und kümmere mich um diesen Leichnam, kümmere mich um diesen Jesus. Das ist das Einzige, das Letzte, was ich jetzt noch tun kann. Und so kam diese Frau, diese Maria aus Magdala, mit anderen Frauen am Ostermorgen zum Grab. Sie haben es ja gehört. Und dann passiert das, was ihr gesamtes Lebenskonzept umgekrempelt hat. Dieser Jesus, der war nicht tot. Der war auferstanden.
Der war auferstanden aus den Toten und nicht nur einfach im Sinn einer Wiederbelebung, sondern er war auferstanden, ein völlig neues Leben hinein. Er hat angekündigt, dass er zurückgehen würde zum Vater, in den Himmel, in die Herrlichkeit. Und jetzt stand dieser Jesus da. Es wird so gut beschrieben. Vielleicht lesen Sie doch mal in Ruhe nach im Johannesevangelium im 20. Kapitel, dass sie zuerst gar nicht das durchschaut hat, dass sie sich zuerst gar nicht ihn wahrgenommen hat. Die war noch so in ihrer alten Welt. Und jetzt tritt Jesus bei ihr auf. Jesus ist der große Fragesteller. Er fragt eine Frage, wo wir sagen würden, na Jesus, das kannst auch nur du fragen. Er fragt diese Frau, warum weinst du? Hallo, warum weint man auf einem Friedhof? Weil man jemanden verloren hat, der einem unendlich viel bedeutet hat. Aber Jesus will ja mit dieser Frage schon die Antwort sagen. Er sagt, es gibt überhaupt gar keinen Grund mehr zu weinen. Maria aus Magdala, ich lebe. Du brauchst nicht mehr weinen, du brauchst keine Taschentücher mehr. Du hast einen lebendigen Gott und Herrn. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und dann kommt ja dieser Schlüssel, dass er sie bei ihrem Namen nennt. Und das ist wie so ein Codewort, in dem er ihren Namen nennt, sie anspricht, löst er bei ihr etwas ganz Entscheidendes aus. Es gibt dafür im Alten Testament ein wunderschönes Wort Gottes. Dort heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. In dem Augenblick wird für die Maria von Magdala das klar. Dieser Jesus, der mich so kennt, der nimmt mich in seine Gemeinschaft, in seine Beziehung, in seine Welt unmittelbar mit hinein. Ich habe nicht mit einer Leiche es zu tun. Ich habe keine Jesus-Gedenkreligion. Ich habe einen auferstandenen Herrn. Mein Herr lebt. Und er war ja nicht nur der Fragesteller und der Namensnenner. Er ist auch der klare Befehlsgeber. Er sagt, verkündige das, gib das weiter. Und vor allem, ich sage dir jetzt schon, du hast jetzt einen Vater im Himmel, meinen Vater im Himmel. Du hast einen Gott, nämlich meinen Gott. Dein neuer Ort, Maria aus Magdala, ist der Himmel. Und damit wird für diese Frau das Leben vollkommen neu konzipiert. Jetzt hat sie nicht nur einen, der damals sie befreit hat von enormen Belastungen und den sie irgendwann beerdigen musste, sondern diese Frau hat tatsächlich verstanden und begriffen, dieser Jesus Christus ist ein unglaublicher Gepäckträger. Er hat die entscheidenden Schlüsselfragen der menschlichen Existenz ein für alle Mal gelöst. Er hat die Sünde weggenommen, in seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz von Golgatha. Er hat den Teufel besiegt. Er hat keine Autorität mehr, die Ketten sind weg. Er hat dem Tod die Macht genommen. Menschen, die an Jesus Christus glauben, werden leben, ewig leben in der Welt des Vaters. So, jetzt ist also das klar mit Ostern. Und ich hoffe auch ein ganz klein wenig klar mit dem Gepäckträger. Und auch ein bisschen klar mit der Maria aus Magdala. Und was hat das jetzt mit Helmut Piston zu tun oder Theaterszene? Wenn Sie ihn noch mal fragen könnten, den Geschäftsmann. Und wenn Sie noch einmal die Theaterszene sich überlegen würden, wollten die noch mal zurück? War für die das Leben zu Ende, als sie zum Glauben an Jesus kamen? Würden die sagen, das ist der berühmte Tag X, jetzt ist alles vorbei? Ist es nicht ganz genau umgekehrt? Wann hat deren Leben angefangen? Deren Leben hat dann angefangen, als das alte Leben ohne Jesus Christus aufgehört hat. Nicht nochmal zurück. Ich bin ja nicht bescheuert, hat er, glaube ich, gesagt. Ich gehe doch nicht nochmal ins alte System zurück. Ich bleibe doch jetzt bei dem, was ich jetzt bekommen habe, indem ich Jesus, den Gepäckträger, bekommen habe, der meine Lebenslasten trägt, der mich befreit von den Mächten, der mir Leben und Ewigkeit schenkt. Das Leben fängt dann an, wenn Christus reinkommt und das alte Leben aufhört. Ich hab's sehr, sehr, sehr gut. Ich hab's über die Maßen gut, weil ich diesen Gott, diesen Gepäckträger, weil ich diesen Jesus Christus kenne. Dass ich mit vollen Zügen mein Leben leben kann, aber in der Dimension, in der ich weiß, Meine ganze Biografie mit all ihren Altlasten ist ein für allemal geklärt. Die Macht des Bösen hat in meinem Leben und in meiner Person nichts mehr zu suchen. Und das himmlische Vaterhaus ist weit, weit, weit offen für mich. Ich wünsche Ihnen natürlich das, das wissen Sie. Dies ist ein klein wenig, vielleicht diese Ansprache und in den letzten Tagen gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen, dass Sie Mut finden, sich auf diesen Jesus einzulassen, es ihm zu sagen. Unsere Erfahrung zeigt, es ist gut, das festzumachen. Es ist gut, ein klares Zeichen zu setzen. Es ist gut, das zum Ausdruck zu bringen, Herr Jesus, ich gehöre fortan zu dir. Wie gesagt, in diesen Tagen haben wir uns das vorgenommen, deswegen immer in ganz großer Regelmäßigkeit am Ende eines Abends Ihnen dieses Gebet anzubieten. Als eine Chance, klar zum Ausdruck zu bringen, Herr Jesus Christus, ich gehöre zu dir. Ich steige auf dich, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn ein. Ich nehme dich in mein Leben auf. Ich bin eine von den Personen, von diesen Frauen und Männern, die fortan mit Jesus Christus leben, in dieser Zeit und in alle Ewigkeit. Und deswegen darf ich auch heute Abend Sie herzlich einladen, wenn Sie Ja sagen wollen zu diesem starken Gepäckträger, der die Grundfragen Ihres Lebens ein für allemal geklärt hat. Wenn Sie da einsteigen wollen, mit mir zu beten, laut oder ganz leise, Stück für Stück, überzeugt oder vielleicht noch ein bisschen unsicher, aber auf jeden Fall es ihm zu sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als mein Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Gott segne Sie.